Dort am Kreuz. Dort am Kreuz hat sich alles abgespielt. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken, was es heißt, das Abendmahl zu feiern nachher. Was es heißt, wenn wir sagen Karfreitagsgottesdienst. Warum Karfreitag überhaupt? Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich ein Disney-Kind bin. Ich bin mit den ganzen Comics und Serien von Walt Disney aufgewachsen. DuckTales, eine meiner Lieblingsserien, und Donald Duck, mein absoluter Comic-Held. Ich liebe es, das Geräusch nachzumachen, aber ich erspare es euch jetzt, weil ich nicht weiß, ob die Technik das aushält. Aber Disney ist für mich Kindheit. Und so habe ich mich enorm gefreut, als Ende letzten Monats der Streamingdienst von Disney gestartet ist. Und Disney ist ja nicht nur das Alte, das von früher, Bambi oder Dschungelbuch oder die DuckTales oder Darkwing Duck. Es ist wesentlich mehr geworden. Es sind verschiedene Comic-Verlage noch dazu gekauft worden und so gibt es eine große Marvel-Storyline. Marvel, das ist ein großer Teil mittlerweile von Disney geworden, und in dem Marvel-Universe geht es darum, verschiedene Legenden und Mythen und besondere Sachen neu aufleben zu lassen. Da gibt es Menschen mit Superheldenfähigkeiten, Menschen, die fliegen können. Da gibt es Thor, diesen mythischen Donnergott aus der griechischen Mythologie. Und es gibt eine Filmreihe, die aufeinander aufbaut und die vor nicht allzu langer Zeit ihren Höhepunkt hatte. Und ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht für den einen oder anderen, falls ihr das große Kinoerlebnis von Marvel Endgame noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr ganz kurz eure Ohren zuhalten. Denn es gibt eine letzte Kampfszene. Der Sieg ist schon fast errungen und alle Superhelden haben sich vereint, um diesen einen Bösewicht zur Strecke zu bringen. Und doch ist es kurz vorm Scheitern und dann kommt dieser eine Superheld, der sich die Aufgabe nimmt und diesen Handschuh, um den es da geht, mit allen möglichen Superfähigkeiten und Kräften und Supersteinen und so verbunden, nimmt und dann einmal schnipst und durch dieses Schnipsen eine Kettenreaktion auslöst, sodass all das Schlechte, was vorher gekommen ist, zum ersten Mal, wo dieser Handschuh geschnippt worden ist, jetzt zum Ende gekommen ist. Und das war quasi wie ein Erklärung dafür, ich habe mein Leben geopfert, weil der Superheld, der Iron Man, stirbt danach. Ein Mensch stirbt, weil er die Welt retten will, weil er das Universum retten will. Wenn man jetzt ein bisschen übertreibt, dann könnte man sagen, genau darum geht es an Ostern. Nur ist eins zu bedenken. Eine Comicserie, eine Fiktion wie das Marvel-Universum oder DuckTales, das ist alles unreal. Es ist nicht wirklich. Aber das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, was wir hier feiern, was wir im Abendmahl feiern, was wir als Christen in den Mittelpunkt stellen, sein Werk am Kreuz, warum Leute rumlaufen mit einem Kreuz um den Hals, warum wir unser Logo mit einem Kreuz versehen, warum wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, das ist alles real. Du kannst Geschichtshistoriker fragen, du kannst am besten in die Bibel hineingucken und sehen und lesen von diesem Jesus. Und darum geht es. Es ist ein wirklicher, ein echter, ein wahrhaftiger Superheld und nicht ein gezeichneter, der eigentlich gar nicht existiert, den wir uns vielleicht nur vorstellen. Jesus Christus ist real und das feiern wir. Und Jesus Christus ist so real und so wahnsinnig und ein so großer Held, dass wir, wenn wir in die Bibel hineingucken, das manchmal gar nicht verstehen können. Dass dieser große Held, dieser Sohn Gottes, so wie ihn die Bibel beschreibt und wir auch daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der kommt auf so einfache und vielleicht schon hinterweltliche Art und Weise auf die Welt. Er wird in einem Stall geboren, da erinnern wir uns jedes Weihnachten dran. Und dann erlebt er an diesem im ersten Karfreitag so viel schlimme Dinge, so viel Quälerei, so viel gemarterten, so viel psychischen und körperlichen Schmerz. Und das Ganze fällt uns schwer, dann damit zu verbinden, was doch ein Superheld oder ein jemand, der mega viel Kräfte hat, doch eigentlich haben sollte. Was verbirgt sich dahinter, wenn Gottes Sohn auf diese Welt kommt und wir denken, boah, da ist der Allmächtige und er aber so menschlich wird? Und das ist eines der Geheimnisse, die wir als Christen versuchen, der Welt zu zeigen, auf verschiedenste Art und Weisen und ganz besonders auch im Abendmahl. Und wir werden jetzt durch das Markus-Evangelium, durch Kapitel 15 durchgehen. Und ich habe einige Verse rausgesucht, die werden auch immer mal wieder abwechselnd gezeigt, wo wir uns diesen Tag mal angucken, den Jesus durlebt hat, weshalb wir Karfreitag feiern. Und ich beginne. Früh am nächsten Morgen traten die obersten Priester, führenden Männer des Volkes und Schriftgelehrte, also der gesamte Hohe Rat, zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Sie fesselten Jesus und brachten ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus erwiderte: Ja, es ist, wie du sagst. Kurzen Schwenk ein paar Tage zurück. An Sonntag haben wir Palmsonntag gefeiert. Palmsonntag war der Tag, wo Jesus auf einem Eselfohlen gefeiert von der Menschenmenge nach Jerusalem eingezogen ist. Palmsonntag war der Tag, wo er umjubelt wurde und wo er gefeiert wurde und die Menschenmengen gerufen haben: Hosianna, dem Sohn Davids. Und dann nicht einmal 5 Tage später, um genau zu sagen, an Gründonnerstag, wird er verhaftet. Mitten im Garten. Mitten nachdem das passiert ist, was Emily gerade gesagt hat, wo sie zusammen gebetet haben. Da wird er verhaftet. Welcher Superheld lässt es denn zu, dass er erst feiernd in eine Stadt einzieht, allem zujubeln und dann verhaftet wird und sich verhaften lässt? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Doch bei Jesus passt es zusammen. Er hatte einen Auftrag. Seine Mission war die Rettung der Welt. Die Rettung der Welt, das war sein Auftrag und das war sein Fokus, den er die ganze Zeit hatte. Und im weiteren Verlauf heißt es, dass die Ankläger, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, ihm Unheimliches vorwerfen. Im Beisein von Pilatus, der die Rechtsprechung damals hatte, die haben ihm Sachen vorgeworfen, die haben die wildesten Theorien ausgeschmückt und die schlimmsten Dinge. Und Jesus hat es zu nichts gesagt. Und Pilatus hat das auch ganz schön verwundert. Und so lesen wir, dass Pilatus ihn fragt: Hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Jesus schweigt. Jesus reagiert nicht darauf und wir denken, warum macht er denn nichts? Wenn man das erste Mal liest, dann fragt man sich, warum kommt keine Reaktion? Jesus hatte doch die Macht und die Mittel, Argumente dagegen zu bringen. Und wenn du vielleicht ein bisschen unsicher daran bist, dann empfehle ich dir, die 4 Evangelien zu lesen, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, weil da drin steht, da sind immer wieder Streitgespräche zwischen eben diesen Pharisäern und Jesus. Weil es gab ein Muster, die Pharisäer haben etwas gesucht, um ihn anklagen zu können. Und deswegen haben sie ihn hinterlistige Fragen gestellt. Doch Jesus hat das Ganze immer wieder entlarvt und gezeigt, dass es ihr Herz ist, was so negativ ist. Dass es das ist, was nicht sein kann, dass sie eine Botschaft ihm irgendwie unterjubeln wollen, die aber nicht von ihm kommt, die nur zeigt oder zeigen soll, dass er es nicht ist, den die Bibel in Jesaja oder in Jeremia, also im Alten Testament, schon zeigt. Und das ist der Wahnsinn. Und all das hätte Jesus hier auch tun können. Er hätte die ganzen Argumente widerlegen können, aber er schwieg. Er hatte einen Auftrag. Die Mission war die Rettung der Welt. Und Pilatus wird das auch irgendwie jetzt zu bunt. Er hat einen Trick, beziehungsweise er hat ein Geschenk. Jedes Jahr am Pessachfest, also an dem Passafest, was ja auch die Juden heute noch feiern, also der Auszug aus Ägypten, was wir zusammen gestartet haben bei Deutschland betet gemeinsam unter der Leitung von Johannes Hartl, der auch darauf hingewiesen hat, dass die Juden jetzt Pessach anfangen zu feiern. Und aufgrund dieser Festlichkeit hat Pilatus den Juden ein Geschenk gemacht. Er hat einen Gefangenen freigelassen. Und er wollte dieses Geschenk nutzen, um Jesus wieder zurück zu ihnen zu geben, um Jesus freizulassen. Und deswegen kam Folgendes zustande. Soll ich euch den König der Juden freilassen? Fragte Pilatus. Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus sie, was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien, kreuzige ihn. Warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Pilatus wusste, dass Jesus Unrecht getan wird. Pilatus war sich völlig klar, dass Jesus zu Unrecht und nur aus Neid verurteilt werden sollte. Er war auch kein großer Unruhestifter, dieser Jesus. Zumindest ist es so nicht an ihn herangetragen worden. Aber es half alles nichts. Jesus blieb ruhig und es kam keine Situation auf, wo sich das Volk darauf eingelassen hat. Und wie krass ist die Situation. Vor 5 Tagen jubelt Jesus die Menge zu. Hosianna, dem Sohn Gottes. Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna, alle Ehre sei dir. Und 5 Tage später wird gerufen, kreuzige ihn. Und diese Menschen hatte Jesus auch im Blick und gerade im Blick, als er schwieg. Als er sich nicht wehrte, weil er wusste, ich habe einen Auftrag, ich habe die Mission, die Welt zu retten und dafür muss ich ans Kreuz gehen. Ja, er ist auch für diese Menschen ans Kreuz gegangen. Und wenn wir uns diesen Menschen, diesen Sohn Gottes vorstellen und dann nochmal kurz den Schwenk zurück zu solchen Superhelden, die erfunden sind, die gezeichnet sind, aber die wir irgendwie anhimmeln. Wenn wir da nochmal drauf gucken und sehen, was hätte denn ein Iron Man in dem Film gemacht, wenn er diesen Handschuh in der Hand gehabt hätte und alle hätten, alle seine Freunde und Verbündeten hätten gerufen, wir wollen lieber Thanos, das ist der Name des Endgegners, wir wollen lieber Thanos als Herrscher, wir wollen dich nicht, hau ab, lass uns in Frieden und lass alles so, wie es ist. Auch wenn das null Teil der Storyline dieses Filmes ist, ich wette mit dir, Tony Stark hätte das nicht gemacht. Iron Man hätte nicht geschnipst, weil es eben ein Mensch war und nicht Gottes Sohn. Und es war ein Film und nicht Realität. Nur Jesus als wahrer Superheld, als der einzig wahre Erlöser und Retter dieser Welt, war mächtig genug zu schweigen, das auf sich zu nehmen. Und Pilatus hat fast schon keine andere Wahl. Zumindest steht es so im Text. Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihm. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie ihm das Purpurgewand wieder aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Pilatus geht auf die Menge ein. Er will sich ja wichtig tun, weshalb er auch dieses Geschenk Passa für Passafest immer wieder macht, dass er einen Gefangenen freigibt. Und er lässt sich bequatschen, sodass Jesus verurteilt wird, und zwar zum Tode. Und auch in dieser Situation fragen wir uns vielleicht, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Jesus das über sich ergehen? Es gab diese eine Mission und diesen einen Auftrag, die Rettung der Welt. Das war sein Fokus, sein absolutes Ziel. Und er war dafür bereit, und wir können uns das gar nicht vorstellen, alle Qualen, alles Leid, allen Pein, allen Spott, allen Hohn, bespuckt, geschlagen, aufs körperlich und psychisch krasseste misshandelt worden zu sein, um diesen Auftrag auszufüllen. Das ist der Hammer und das ist wahres Heldentum. Und Herr Held ist noch zu untertrieben für das, was Jesus gemacht hat. Er hat uns gerettet. Er hat keinen Ruhm, keine Anerkennung, keine Macht, kein Weltenrecht oder die Eroberung dieser Welt haben wollen, weil er diesen einen Auftrag hatte. Wenn du ein bisschen mehr über diesen Jesus erfahren willst, weil du das noch nicht weißt, dann lies diese vier Evangelien, die ich vorhin genannt habe. Und schau dir an, was Jesus in seinem Leben alles getan hat, welche Kämpfe er gekämpft hat und wo er so Mensch war wie du und ich. Für ihn führte der Weg zum Kreuz. Dort am Kreuz wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm nichts. Und dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Wir werden nachher das Abendmahl zusammen feiern. Und Jesus hat bei der Einleitung zu seinem letzten Abendmahl gesagt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis es sich erfüllt hat im Reich Gottes, bis die Rettung der Welt vollbracht worden ist. Und auch sonst hätte er diesen Trank, also dieses Gemix aus Wein und Myrrhe abgelehnt. Es war wie eine Art Betäubungsmittel, das gegeben werden sollte, damit das Spektakel noch ein bisschen länger dauert. Damit der Gekreuzigte nicht schon bei der Kreuzigung, also bei dem noch nicht Aufstellen des Kreuzes, schon kollabiert und irgendwie das Ganze langweilig macht für die Umgebenden. Weil die Kreuzigung war das Schlimmste, was damals ja, ein Tod bedeuten konnte. Es ist absolut unvorstellbar, was für ein Leid diese Menschen ertragen mussten. Jesus entschied sich für uns in diesem Moment. Er entschied sich für seine Mission, die Errettung dieser Welt. Er entschied sich dafür, dass all das, was ihm vielleicht kurz helfen könnte, mit diesem Wein-Myrrhe-Gemix, mit diesem Betäuben, mit dem kurz die Schmerzen ausblenden, das ist nicht Teil seines Planes. Dafür hat er sich entschieden. Und deswegen hat er auch im Garten wie Blut geschwitzt und geweint und er war am Boden. Aber er wusste, er hat dieses Ziel. Und wir können auch schon im Alten Testament von diesem Märtyrium und von dem lesen, was Jesus durchleiden müsste, wenn wir in Jesaja oder Jeremia reingucken. Da steht, wie viel er leiden muss, wie er gepeinigt wird. Und all das hat sich in der Person Jesus Christus erfüllt. All das ist der Grund, warum wir heute hier zusammen auch das Abendmahl feiern. Und dann hängt er am Kreuz. Und die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha, du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Und auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir es sehen und ihm glauben können. Viele wollten sehen, was jetzt passiert. Viele hatten über die letzten 3 Jahre, also die 3 Jahre, von denen uns berichtet wird in der Bibel, gesehen, welche Wunder er getan hat. Dass er Menschen vom Tod auferweckt hat, dass er geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat und dass er so viel für diese Menschen damals getan hat, dass sie jetzt schaulustig waren, um zu sehen, was passiert mit diesem Mann am Kreuz. Wenn er doch wirklich Gottes Sohn ist, dann kann er doch runterkommen und kann doch das Spektakel noch größer machen. Ich sage euch, wenn er wirklich vom Kreuz gestiegen wäre, hätten auch die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht geglaubt. Und auch die Menschen, die da vorbeigegangen sind, hätten nicht geglaubt, weil sie es für das nächste Spektakel gehalten hätten. Weil sie nicht verstanden haben, wer dieser Mensch war. Dass es Gottes Sohn war, den sie da ans Kreuz genagelt haben. Und es wäre einfach gewesen, dieses einfach dazu lassen und zu sagen, okay, hey, ich zeige Ihnen jetzt, wer ich bin. Aber Jesus hatte diesen einen Auftrag. Seine Mission war die Rettung dieser Welt. Seine Mission war klar und sein Fokus war klar und auf das war er ausgerichtet. Er war gehorsam und zwar gehorsam bis in den Tod hinein. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und kurz darauf schrie Jesus laut auf und starb. Der wahre und einzige Superheld und Retter dieser Welt ist tot. Er stirbt qualvoll am Kreuz. Und was ist das für ein Bild von einem Retter, der kurz vor seinem Tod seinen Vater anruft? Wir würden doch heutzutage ein anderes Bild zeichnen wollen von einem Helden. Aber die Bilder, die wir zeichnen wollen, die sind nicht real. Und das war real. Das Kreuz war real. Jesus Christus ist real. Er ist Gottes Sohn und unser Erretter. Und deswegen ist es so, dass in dem Moment sich Gott von Jesus abwenden musste. Gott konnte den Blick nicht mehr auf Jesus halten, weil Jesus alles getragen hat. Er hat unsere Verfehlung getragen, er hat unsere Sünden getragen, er hat unsere Perversitäten getragen, die Morde, die wir im physischen und psychischen begangen sind. Er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unsere Lügen getragen, unseren Betrug und all das Schlimme und Böse und Negative der Welt lag in dem Moment auf dem Leben von Jesus. Und weil es da lag, musste Gott seinen Blick abwenden. Aber dadurch, dass er den Blick von Jesus und der ganzen Schuld abgewendet hat, hat er sich uns zugewendet. Weil alle unsere Boshaftigkeit und unsere Negativität und unsere schlimmen Dinge lagen jetzt auf Jesus. Und wir waren frei und wir sind frei. Nun sind wir frei als Gottes Kinder. Und davon lesen wir auch im Weiteren. In dem Moment, als Jesus stirbt, riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus: Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Das war das Zeichen, dass von Gott her der Bann gebrochen war. Es war keine Trennung mehr zwischen uns und Gott. Er hat den Weg ins Allerheiligste, der Ort, wo Gott selbst ist, hat er freigemacht. Und aus diesem Grund konnte der römische Hauptmann auf den Mann am Kreuz sehen, der gerade gestorben ist, und sagen: Ja, das war wirklich Gottes Sohn. Dadurch ist es allen Menschen frei geworden, Gott wirklich zu erkennen. Dadurch ist es auch dir frei geworden, Gott zu erkennen. Und wenn wir in die Natur gucken und wenn wir in ganz viele Persönlichkeiten und Menschen hineinblicken, dann sehen wir, dass es einen Gott geben muss. Und da können wir auch kein Brimborium drum machen. Wir können zwar viel um den heißen Brei reden, aber wir können diese Wahrheit nicht verleugnen, schon gar nicht an Feiertagen wie Karfreitag und Ostersonntag. Aber dazu wird Manuel am Sonntag noch was sagen. Jesu Auftrag war die Rettung der Welt. Er hatte ein Ziel und dieses Ziel war vollbracht. Es war getan, der Sieg war errungen. Und diesen Sieg kannst du annehmen, ob du jung oder alt bist, ob du groß oder klein, welche Nationalität du bist, welche Religion du hast, welchen Glauben oder Unglauben du hast. Gott ist für jeden am Kreuz gestorben, für dich und für mich. Und das feiern wir gleich im Abendmahl. Also worum geht es nun an Karfreitag? Ist es einfach nur ein Mensch, der am Kreuz stirbt? Ist es einfach nur eine schöne Geschichte wie ein Comic? Nein, es ist Realität. Es ist Jesus Christus, der für dich und für mich sein Leben gegeben hat, damit wir all unsere Ängste, all unsere Negativität, unsere Boshaftigkeit ablegen können und uns dem zuwenden können, der uns geschaffen hat. Jesus Christus als Sohn Gottes ist der wahre und der einzige Superheld. Der einzige, der es verdient, geehrt zu werden. Und auch die verstorbenen Menschen, die schon viel Gutes bewirkt haben, sei es Martin Luther, sei es Mutter Teresa oder Martin Luther King, sei es Mose oder Aaron oder Petrus und Paulus, von denen wir in der Bibel lesen, alle diese Menschen waren nicht annähernd mit dieser Kraft und mit diesem Auftrag unterwegs wie Jesus. Sie sind nichts im Vergleich zu unserem Schöpfer, der seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen. Und dann im Vergleich sind fiktive Helden, die wir zujubeln, deren Filme wir gerne gucken oder deren Comics wir gerne lesen, sind doch nichts. Da kann doch ein Thor oder ein Iron Man oder ein Ant-Man oder wie sie auch alle heißen, können doch wirklich abstinken dagegen. Und sie sind noch nicht mal real. Jesus Christus ist real. Die Liebe ist real und sein Werk für dich und für mich ist real. Und deswegen ist es mir wichtig, wenn wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern, dass ich dir vorher die Möglichkeit gebe, kurz darüber nachzudenken. Was bedeutet das für dich? Hast du schon eine lebendige Beziehung zu deinem Schöpfer? Hast du schon einmal Ja zu Jesus gesagt und ihn eingeladen, in dein Leben zu kommen? Falls du das nicht gemacht hast, dann frag dich jetzt, warum. Und nicht, ja, ich frage mich warum und denk später, nein, denk jetzt drüber nach. In den letzten Tagen und Wochen hast du gesehen, wie schnell sich die Weltgeschichte verändern kann. Wie ein nicht zu sehendes Partikel, also dieses Virus, eine ganze Welt lahmlegen kann. Und du willst dir die Frage, was aus deinem Leben irgendwann mal wird, was aus deinem Leben jetzt werden soll und später, willst du verschieben? Ich lade dich ein. Stell dir die Frage jetzt und wenn du ein Ja zu Jesus finden willst oder schon gefunden hast und noch jemanden brauchst, mit dem du darüber redest oder der dir Anleitung gibt, was sind die ersten Schritte, also die Next Steps in meinem Glauben, dann wende dich an uns. Wir werden dir helfen, die ersten Schritte zusammen zu gehen. Und wenn du ein Ja zu Jesus schon gefunden hast, dann lade ich dich gleich ein, mit uns zusammen das Abendmahl zu feiern. Es ist so ein geniales Fest, wenn wir uns erinnern können, was Jesus wirklich getan hat. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Und wenn du vielleicht später erst eingeschaltet hast und dich fragst, was hier vorne steht, ich habe es ein paar Mal gesagt, wir feiern das Abendmahl. Hol dir Brot, hol dir einen Schluck Wein oder Saft und dann lass uns gleich zusammen das Abendmahl feiern. Wir wollen jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Ich wünsche mir, dass wenn du mit der Familie gerade zusammen bist, dass ihr das jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise spüren könnt. Und wenn du vielleicht gerade alleine zu Hause bist, dann spürst du die Gegenwart des Dreieinigen Gottes. Und keiner, der gerade zuguckt und keiner, der das später verfolgt, wird alleine dieses Mal feiern müssen. Als Christen glauben wir daran, dass Jesus in ständiger Verbindung zu uns ist, durch seinen Heiligen Geist, den er uns verheißen hat an Pfingsten. Aber dieses Fest feiern wir einige Wochen später. Heute sind wir auf Karfreitag. Heute feiern wir die Gemeinschaft, dieses Mahl der Gemeinschaft. Und ich lese dazu die Einsetzungsworte von Jesus selbst aus Lukas 22. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde kein Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. da wo du gerade bist, nimm dir ein paar Minuten, um auf deinen Schöpfer zu hören. Gott ist dir jetzt ganz nah und will sich dir offenbaren. Nimm dir Zeiten der Stille, um auf ihn zu hören. Vater im Himmel, es ist ein großes Vorrecht, mit dir verbunden zu sein, durch deinen Sohn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Danke, dass wir dieses Mahl zusammen feiern dürfen, weil überall da, wo du in uns lebst, haben wir Gemeinschaft miteinander und mit dir. Wir sind Teil eines riesengroßen Leibes, deines Leibes, Jesus Christus. Wir gehören zusammen, ob wir in verschiedene Gemeinden gehen, ob wir in verschiedenen Orten leben, ob wir verschiedener Denominationen angehören oder ob wir einfach an dich glauben und uns zu dir bekennen. Danke, dass wir dieses Mal zusammen feiern dürfen. Jesus Christus hat sein Leib gegeben, sein Leben gegeben. Dafür, dass wir frei werden können von allem, was uns hält, eine lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Und deswegen hat er das Brot genommen und hat seinem Vater im Himmel dafür gedankt, dass das passieren wird und dass dieses Brot sein Leib symbolisiert. Das symbolisiert, was er getan hat am Kreuz. Und ich fordere dich auf, nimm das Brot in die Hand, sprich ein kurzes Dankgebet, was auch wir hier tun werden, und dann reich es entweder jemandem anders, der neben dir ist, deinen Kindern, deinem Ehepartner, deinem Freund, Freundin, oder wenn du alleine bist, reich es dir selber mit den Worten: Christi Leib für dich gegeben. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du es erfüllt hast. Christi Leib für dich gegeben. Schluss daran hat er den Kelch genommen, weil der Kelch, also das, was wir aufnehmen, ob es Wein oder Saft ist oder was du auch gerade da reingetan hast oder als Kelchsymbol nimmst, das ist dieser Bund, den Jesus mit seinem Vater geschlossen hat, damit wir in der direkten Beziehung zu ihm leben können. Nimm den Kelch oder all das, was du gerade als Getränke, Becher oder Glas hast. Sprich ein kurzes Dankgebet. Und dann gib es entweder deinem Nächsten oder wenn du selber nur da bist und alleine bist, dann nimm es mit den Worten: Christi Blut für mich, oder wenn du es weitergibst, für dich vergossen. Danke, Papa, dass du deinen Sohn gegeben hast, und danke, Jesus, dass du einen neuen Bund geschlossen hast mit deinem Vater, und ich bin eingeschlossen, meine Geschwister sind eingeschlossen und deine Kinder sind eingeschlossen. Amen. Christi Blut für dich vergossen. wie genial es ist, dass wir das feiern können. Wie schön es ist, dass wir zusammen, da wo wir jetzt gerade verbunden sind über das World Wide Web, über das Internet, über YouTube oder wo auch immer du gerade zuguckst, dass wir das Mahl zusammen feiern können. Und so wollen wir jetzt auch unsere Gebete vereinen. Wir kriegen es vielleicht nicht hin, wie bei Deutschland betet gemeinsam, über 500.000 Menschen zu vereinen. Aber wo 2 oder 3 in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und wir sind über die verschiedensten Kanäle gerade verbunden. Wenn du mit Familie, mit Freunden gerade zusammensitzt, alles im offiziellen Rahmen hoffentlich, dann betet jetzt gemeinsam. Macht vielleicht so kurz auf Mute und nur noch das Bild an. Und wenn du gerade alleine vor dem Bildschirm sitzt, dann schließ dich uns an. Ich werde ein einleitendes Gebet sprechen, dann lass mir einen kurzen Moment Pause, dann sprechen wir hier noch 1, 2 Gebete und dann beende ich das Ganze. Und dann weißt du, wann es weitergeht. Papa im Himmel, wir feiern, dass du uns befreit hast. Jesus, du hast uns frei gemacht. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Ich danke dir dafür. Und Heiliger Geist, du lebst in uns und bestätigst uns, dass wir deine Kinder sind. Das ist so genial. Danke dafür. Danke dir, dass wir diese Gemeinschaft spüren können, dass über die Entfernung hinweg dein Geist wirkt. Dass es diese direkte Verbindung zwischen unserem Geist und deinem Geist ist. Ich danke dir, dass wir hier zusammen feiern können. Ich danke dir, dass es Menschen gibt, die so technisch versiert sind, die das Ganze ins Internet bringen können. Dass du das Schlimmste und darüber hinaus auf dich genommen hast, um uns ja zu heilen, zu befreien von aller Angst, die auch gerade in der Zeit spürbar ist. Von aller Negativität und allem Druck, der uns auferlegt ist in den verschiedensten Zeiten und Momenten. Und dass du uns inneren Frieden geschenkt hast, in dem Moment, wo du in unser Leben gekommen bist. Danke dafür.
Danke, Jesus, dass du uns einfach durch deine Vergebung auch die Kraft schenkst, anderen zu vergeben, wenn wir vielleicht von anderen verletzt worden sind oder wenn wir andere verletzt haben, dass du uns die Kraft gibst, uns zu entschuldigen und das zu bereinigen, weil dir so viel daran liegt, dass wir als Menschen untereinander in Frieden leben. Dadurch, dass du uns unsere Sünden vergibst, können wir das auch bei anderen machen. Da schenkst du uns die Kraft zu, das zu lernen und immer besser hinzukriegen. Und vielleicht ja, gibt es in Familien Streit, vielleicht gibt es mit Arbeitskollegen Streit, vielleicht gibt es mit Freunden Streit oder mit dem Ehepartner. Ja, schaff du jetzt die Freiheit, auch da Vergebung und Frieden zu bringen, Aussprachen, neues Begegnen, neues Miteinander unterwegs sein, neues mit dir unterwegs sein, dich spüren, dich hören und von dir erfahren, wie du dich darüber freust, wenn wir Sachen bereinigen.
Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt gerade verbunden waren und immer noch verbunden sind, dass alle Gebete, die gesprochen worden sind in den Momenten gerade, dass sie alle wie ein Wohlklang vor deinen Thron kommen. Und dass wir das hier spüren können und dass wir das da spüren können, wo wir vor unseren Geräten sitzen. Danke, dass du alles in unserem Leben bist. Danke für deinen Frieden in unserem Herzen. Amen.